Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit.
Leute im Labor.
Fünf Jahre ist es her, seit APEAR das erste Mal in Erscheinung getreten ist. APEAR ist das Austrian Partnership Program in Higher Education and Research for Development, ein Hochschulkooperationsprogramm. Finanziert ist es von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit und vom ÖAD in Kooperation mit dem Lateinamerika-Institut und seit kurzem neu mit dem World University Service Austria abgewickelt. Ende letzten Jahres wurde das Programm auf weitere 6 Jahre verlängert und steht jetzt in den Startlöchern für den nächsten Call. Mein Name ist Doris Bauer und ihr hört die Sendereihe Welt im Ohr vom Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit im ÖAD. In meiner heutigen Sendung, zu der ich unsere Hörerinnen und Hörer sehr gerne begrüßen möchte, werden wir uns über Ziele, Erfolge und Herausforderungen des Programms unterhalten. Meine Gäste heute sind Frau Magister Gertrud Findl von der Austria Development Agency.
Guten Abend.
Universitätsdozent Dr. Andreas Obrecht vom österreichischen Austauschdienst und Frau Magister Stefanie Reinberg vom Lateinamerika-Institut.
Hallo.
Ich möchte gleich direkt ins Thema einsteigen. Ich habe es schon angesprochen, APEAR ist ein Hochschulkooperationsprogramm. Andreas, kannst du uns vielleicht mal in ein paar kurzen Sätzen sagen, was das genau bedeutet? Was ist APEAR?
Das ist immer eine große Aufgabe, große Dinge in kurzen Sätzen zu erklären. Und APEAR ist ein großes Ding, weil es der erste konzentrierte Versuch ist, Forschung mit Hochschulen und wissenschaftlichen Institutionen in sogenannten Entwicklungsländern konzertiert gemeinsam in einem Programm für die österreichischen Partner Hochschulen zu ermöglichen und dabei die Armutsbekämpfung nicht außer Augen zu lassen. Und es hat immer in der österreichischen Hochschullandschaft engagierte Kolleginnen und Kollegen gegeben, die Kooperationen hatten mit Universitäten, aber in diesem Sinne ein so großes Programm, eine so große Förderschiene, die das doch auf breiterer Basis ermöglicht, hat es eben bis 2009 nicht gegeben. Und vielleicht ganz kurz, es geht darum, gemeinsam zu denken, gemeinsam zu forschen, gemeinsam zu lehren, gemeinsam Institutionen und Hochschulen zu unterstützen, auch im Management auf die Dauer von 3 bis 4 Jahren in großen Partnerschaften. Und dann ist noch eine Fülle von anderen Aspekten, die kann ich jetzt nicht alle aufzählen, Stipendien und Vorbereitungsfinanzierung, aber da kommen wir sicherlich noch im Verlauf der Sendung.
Genau, du hast es jetzt gesagt, 2009 circa hat das Programm begonnen zu laufen. Dem ging ja einiges an Arbeit voraus, Gertrud. Magst du mal ein bisschen über die Vorgeschichte, wie ist APEAR entstanden, erzählen?
Ja, die Basis für APEAR ist eigentlich ein strategischer Wandel, ein strategischer Paradigmenwechsel, der in der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit in dem Zeitraum eben zwischen 2007 und 2009 stattgefunden hat. Und 2007 wurde eben der Bildungssektor der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit umfassend evaluiert und da wurde eben festgestellt, dass so etwas fehlt. Also dass wirklich diese institutionelle Stärkung, die Stärkung der Studienbedingungen, Forschungsbedingungen vor Ort in unseren Partnerländern, dass es da eine Lücke gibt und dass es da etwas braucht. Und ja, also jetzt kurz gefasst, ist daraus dann eben auch APEAR entstanden und APEAR ist mittlerweile das zentrale, sage ich jetzt einmal wirklich, das zentrale Programm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit in diesem Bereich eben zur Stärkung der Institutionen vor Ort in unseren Partnerländern.
Du sagst, die institutionelle Ebene hat gefehlt davor. Welche Ebene gab es?
Es gab bis 2007 hauptsächlich Stipendienprogramme, das heißt Individualförderung. Das war nicht nur ein Stipendienprogramm, sondern da gab es einige. Und diese Evaluierung im Jahr 2007 hat auch festgestellt, dass, ich sage jetzt einmal, rund 2/3 der finanziellen Mittel wirklich in diese Stipendienprogramme, in diese Einzelförderung geflossen ist im Bereich der Hochschulbildung. Und die Evaluierung hat auch untersucht, welche Wirkung hatte jetzt diese Förderung von Einzelpersonen. Und da ist dann leider herausgekommen, dass man das natürlich gibt es eine Wirkung, wenn man Einzelpersonen fördert. Das ist ganz was Wichtiges natürlich. Aber so dieses wirklich greifbare, konzentrierte und umfassendere war nicht vorhanden. Und mit einer Konzentrierung auf geografische Schwerpunkte, auf thematische Schwerpunkte und auf eben eine Zusammenführung von der Stärkung von Institutionen mit dieser Individualförderung, mit der personellen Stärkung, mit den Humanressourcen, also dass das eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, das Optimum ist, aber dass das natürlich eine stärkere Wirkung auch erzielen würde in den Partnerländern direkt vor Ort.
Sind die Einzelmobilitäten jetzt abgeschafft worden oder reduziert?
Sie sind eingebettet in die Projekte, also in umfassendere Projekte und Programme, wo es eben um die Kapazitätsentwicklung jetzt institutionell, personell und auch auf Systemebene geht. Das heißt, es ist eher immer wieder eine Kombination. Das heißt, es gibt nach wie vor Einzelstipendien, es gibt Stipendienkomponenten in Projekten und Programmen, die sind aber eingebettet. Und es ist ja auch bei IPIR der Fall, wo es neben den Hochschulkooperationen und neben den Hochschulpartnerschaften auch Stipendien gibt und die Stipendienkomponente.
So, wir haben jetzt gehört, Schwerpunkt Länder, Schwerpunkt Themen. Was sind die Schwerpunktländer, frage ich jetzt mal.
Also für EPIR, ich könnte jetzt die Liste herunter erzählen.
Oder sagen wir Regionen?
Die Regionen. Es gibt einen eindeutigen Schwerpunkt auf Afrika, das kann man so sagen. Darüber hinaus Mittelamerika, also mit Nicaragua, El Salvador, Guatemala und dann palästinensische Gebiete, Bhutan, Nepal, also wieder so eine regionale Konzentrierung und jetzt neu in dieser neuen Phase, quasi in der Verlängerung von EPIR, ist auch der Südkaukasus dazugekommen, Schwarzmeerregion mit den Schwerpunktländern Armenien, Georgien und der Republik Moldau.
Ja, da kommen wir zu dem Punkt, wie ich habe gesagt, es sind mehrere Institutionen an EPIR beteiligt. Die teilen sich die Arbeit auf. Stefanie, du bist ja vom Lateinamerika-Institut. Es ist fast naheliegend, dich jetzt zu fragen, wie sieht eure Rolle in EPIR aus?
Ja, unsere Rolle ist natürlich vor allem ist die Region Zentralamerika. Aber ich denke, warum haben wir uns entschieden, hier mitzumachen? Wir haben ja sozusagen schon bei der ersten Ausschreibung mitgeboten und haben uns dann zu einer Kooperation mit dem ÖAD entschlossen. Und warum mir diese Ausschreibung so interessant vorkam, war einfach, dass wir schon in unserer mittlerweile fast 50-jährigen Geschichte immer mehrere Schwerpunkte hatten. Auf der einen Seite die Wissenschaftskooperation, auf der anderen Seite die Entwicklungszusammenarbeit und auch kulturelle Zusammenarbeit, also die Beschäftigung mit unterschiedlichen kulturellen Gegebenheiten in eben Österreich auf der einen Seite, Lateinamerika auf der anderen. Und dieses Programm erschien mir als eine perfekte Harmonisierung sozusagen oder Zusammenführung dieser unterschiedlichen Möglichkeiten. Und unser Thema ist natürlich Begegnung zwischen den Kontinenten, Begegnung zwischen Lateinamerika und Europa. Und ich denke, gerade auf der Ebene der Hochschulkooperation lässt sich da sehr viel machen, sehr viel lernen, voneinander lernen und auch gemeinsam wirklich Konzepte entwickeln.
Andreas, die Rolle des ÖAD.
Die Rolle des ÖAD war also in der ersten Phase, wenn ich so sagen kann, eben ein Konsortialpartner zu sein vom Lateinamerika-Institut. Und wir haben das gemeinsam gemacht und jetzt hilft uns das Lateinamerika-Institut weiter und auch WUS, das ist schon zitiert worden, World University Austria, die vor allem auch ein bisschen Networking und logistische Hilfe in den drei neuen Ländern, Armenien, Georgien und Republik Moldau, uns zukommen lassen. Die Rolle des ÖAD ist die, das Programm sozusagen operativ aufzusetzen. Da gibt es unterschiedliche Ebenen, die für Insider durchaus interessant sind, weil wenn sich ein Land wie Österreich entschließt, Steuergeld in so eine Initiative zu geben, dann passiert das ja nicht einfach so aus Jux und Gaude, sondern da gehen viele Jahre strategische Überlegungen. Gertrud hat es schon angesprochen, voraus. Und vor allem, es geht von einer transnationalen politischen Ebene, auch die letztlich über die Europäische Kommission hinaus geht, bis hinuntergebrochen auf die nationalstaatliche Ebene, auf die Ebene der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Wie werden internationale Trends und so weiter in Österreich strategisch und programmatisch umgesetzt? Und da gehört dieser Trend dazu, weil man immer mehr gesehen hat, dass auch und gerade in armen Ländern der tertiäre Bildungssektor wichtig ist und ein Instrument zur Armutsbekämpfung ist. Und wir, wenn wir so wollen, stehen als ÖAD mit unseren Partnern an der vorletzten Sprosse dieser Leiter. Wir sind jene, die das Programm konkret, administrativ und operativ umsetzen, die Ausschreibungen machen, die ganze finanzielle Abwicklung machen und an der letzten Stufe, aber nicht an der unwichtigsten Stufe, sind dann die konkreten Menschen, Männer, Frauen im sogenannten Feld, in den jeweiligen Ländern, die tatsächlich diese Arbeit verrichten. Und mit denen haben wir in der täglichen Arbeit zu tun, weil da gibt es natürlich eine Menge an Organisationsarbeit, Administration, Finanzgebarung und zusätzlich, deswegen machen wir auch Sendungen wie diese hier und so weiter, sind wir eben auch für Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich, dass dieser Bereich der Entwicklungsforschung und Hochschulkooperation im Entwicklungskontext auch ein bisschen hinausgetragen wird, auch in die österreichische Öffentlichkeit.
Ich habe es jetzt angekündigt, das Programm als finanziert von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit und dich, Gertrud, von der ADA Austria Development Agency vorgestellt. Wie stehen die beiden in Zusammenhang?
Die ADA ist jetzt kurz gesagt ein Teil der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Das heißt, das Außenministerium, also das Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres ist der Strategiegeber, also entwickelt die Strategien in dem Bereich Entwicklungszusammenarbeit, Entwicklungspolitik. Und die ADA oder die Austrian Development Agency ist quasi die operative Umsetzungsagentur und angegliedert und setzt diese Strategien dann um.
Wir machen eine kurze Musikpause und werden uns dann den Schwerpunkt Themen widmen. Willkommen zurück bei Welt im Ohr. Das APEAR-Programm ist unser heutiges Thema. Wie angekündigt, würde ich jetzt gerne auf die Schwerpunktthemen des Programms ein wenig eingehen. Andreas, vielleicht.
Ja, die Themen sind vielfältig, die im Rahmen dieses Programms behandelt werden und entsprechen mehr oder weniger den Themen der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Da gibt es auch thematische Vorgaben, das geht von Wasser, von Siedlungshygiene, von Privatsektorenentwicklung, ganz wichtig der Nexusbereich, also die Verbindung zwischen Ernährung, Energie und Wasser, das geht dann weiter zu Menschenrechte, zu der Frage des Good Governance bis hin zu der Stärkung von sozialwissenschaftlichen und wirtschaftswissenschaftlichen Kompetenzen an den Partnerorganisationen, was ich einen sehr wichtigen Punkt halte, als ursprünglich Soziologe von meiner Ausbildung her, weil ja Armutsbekämpfung nur dann effizient auf einer politischen, staatlichen Ebene ansetzen kann, wenn ich über mein eigenes Land Bescheid weiß. Und wie weiß man über das eigene Land Bescheid? Indem man also gute sozialwissenschaftliche, wirtschaftswissenschaftliche etc. Instrumente hat. Also die Themen sind sehr breit. Manche Themen wie Medizin zum Beispiel sind explizit ausgeschlossen, weil Medizin kein Schwerpunkt der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit ist.
Stefanie, vielleicht kannst du uns ein paar Beispiele geben aus den zentralamerikanischen Ländern, wie das jetzt konkret ausschaut. Wie werden diese Themen in APEAR-Projekten behandelt?
Ja, zum Beispiel gibt es ein Projekt, das die Universidad Nacional Agraria in Nicaragua in Kooperation mit der BOKU durchführt, wo es darum geht, einfach mit den Studierenden beider Universitäten sozusagen ins Feld zu gehen, in die Dörfer, dort sich die Situation anzuschauen, mit den Menschen gemeinsam zu schauen, wo gibt's die Probleme, wo gibt's Lösungsmöglichkeiten. Und gerade das, wurde uns dann auch berichtet, ist nicht so üblich. Es sind die Studierenden, gehören eher einer Mittelschicht oder einer gehobenen Mittelschicht an. Die sind nicht unbedingt gewöhnt, mit Bauern umzugehen. Und das ist einfach ein großer Lernprozess. Und was ich sehr interessant fand, ist, dass dann auch sozusagen nicht nur zwischen den Studenten und der ländlichen Bevölkerung, sondern auch zwischen den Studenten aus Österreich und den Studenten aus Nicaragua, da eine intensive Interaktion, intensive Auseinandersetzung mit dem, was dort vorgefunden wurde, stattgefunden hat, bis hin zu einer gemeinsamen Masterthesis. Zum Beispiel zwei Studierende, der eine aus Österreich, der andere aus Nicaragua, zum gleichen Thema, Studentinnen, zum Thema Gender. Das dürfte überhaupt in diesem Projekt sehr wichtig gewesen sein. Einfach die Auseinandersetzung einerseits mit Themen, die gemeinsam sind in Österreich und Nicaragua, aber natürlich auch die Themen, wo es zur Überraschung kommt, wo Differenz stattfindet und wo man gerade dadurch, dass die Situation ganz anders ist, einfach eine neue Perspektive bekommt auf die Themen des Studiums.
Wenn ich da ergänzen darf, Themen können ja sehr technokratisch angegangen werden. Ne? Und mit einem, ich sage jetzt einmal bewusst ein bisschen salopp, mit einem so verengten teildisziplinären Blick. Aber ich glaube, es ist auch Thema bezüglich der Themen in APEAR, dass wir eben genau dieses kulturelle voneinander lernen, als Wissen und als Teil der Wissensproduktion begreife und damit auch als Teil der Wissenschaft. Wir sagen, Wissenschaft ist nichts Steriles, ja, ist auch nur bedingt etwas Objektives, weil es auch die Naturwissenschaften von einer Fülle von sozialen Faktoren abhängen, ne? Und das, was Stefanie jetzt gesagt hat, als ein Beispiel der Kooperation, wir nennen das in unserem Programm die kulturelle Offenheit, also cultural open-minded knowledge, ja? Und wir betonen das auch sehr und wir sagen auch immer wieder, dass wir eben keine einseitige Wissens- oder Technologietransferförderung betreiben wollen. Das ist lange gemacht worden, eigentlich Jahrhunderte, wenn man sich die Beziehungsgeschichte zwischen reichen, industrialisierten europäischen Ländern anschaut und sozusagen dem marginalisierten Süden. Das will APEAR nicht. Und das ist sehr wichtig, nämlich, das ist auch ein zentraler Punkt, dass wir schon schauen, auch in der Vergabe der Projekte, wie, mit welchem Approach, mit welchem Impetus die Themenbearbeitung selbst angegangen wird.
Ich habe jetzt auch gesehen, es gibt ein Projekt zu Forschung zu traditionellen Malaria-Pflanzen. Die Medizin ist ausgeschlossen, aber das fällt in einen anderen Bereich.
Ja, das ist Public Health, das ist Sozialwissenschaften. Medizin ist ja großteils Grundlagenforschung, das würden wir nicht sozusagen fördern. Aber hier geht es darum zu schauen, wie in einem kulturellen, traditionellen Setting auch, ja, durch vorhandene Ressourcen, in dem Fall Pflanzen, die Bevölkerung schon sehr lange, wahrscheinlich hunderte von Jahren, mit der Malaria umgegangen ist, das auch darzulegen, das ist auch archiviert worden. Es sind da insgesamt über 100 Pflanzenarten auch beschrieben worden, aber dem nicht genug, weil für uns die soziale Komponente, also die Umsetzung der Ergebnisse der Forschungen immer wichtig ist, ist auf Basis dieser Erkenntnisse sind sozusagen Pharmazeutika entwickelt worden, die auch gerade klinisch geprüft werden und die wiederum in einer Art von Fair Trade und in einem nicht in einem kommerziellen Sinn, wie das die Pharmaindustrie machen würde, sondern in einem gemeinschaftlichen Sinn, im positiven Sinn verwertet werden kann, um diese Krankheit zu lindern mit Ressourcen, die im Land selbst, das Land ist Burkina Faso, zu haben sind.
Ein Wort oder ein, ich nenne es jetzt mal salopp, Schlagwort, über das man bei EPIR immer wieder stolpert, ist Capacity Building, Capacity Development. Was wird in diesem Zusammenhang genau darunter verstanden und wie kann man das anhand der Projekte festmachen?
Also Kapazitätsentwicklung, das ist ja ein methodischer Ansatz, der jetzt nicht allein in Projekten oder Programmen der Bildung verwendet wird, sondern der generell in der Entwicklungszusammenarbeit Einzug gefunden hat und auch stark vertreten ist. Da geht es wirklich darum, und jetzt in diesem umfassenderen Sinn das zu benennen, es geht um die Stärkung oder die Entwicklung von Institutionen, um Personen, also auf diese Humanebene, die personelle Ebene und dann auch um das umgebende Umfeld, also um die Systemebene, in die zum Beispiel Institutionen eingebunden sind. Das würde heißen bei Universitäten, und ich überlege mir jetzt gerade, ob ich ein gutes Beispiel finde aus EPIR, wo alle Ebenen auch gut bespielt werden.
SUSFISH
zum Beispiel, genau. Da geht es um Wasserressourcen und Wassermanagement in Burkina Faso, wo wirklich jetzt einmal vom Ansatz her sehr viele unterschiedliche Institutionen auch beteiligt sind, angefangen von Universitäten über Umweltorganisationen bis hin zu wissenschaftlichen Einrichtungen, wo die Institutionen selbst, also an den Universitäten, dieser Bereich gestärkt wird, wo rausgegangen, also wo Personen dann auch ausgebildet werden. Also wir haben da einige Stipendiaten auch, die an dieses Projekt angeschlossen sind, wo quasi auch die Humanressourcen gestärkt werden und wo dann das Umgebende, die Umgebung quasi auch noch einmal erstens erforscht wird, zweitens versucht wird zu schauen, wie kann man die Forschungsergebnisse, die jetzt da erzielt werden, auch weitertragen und zum Beispiel in die Politik einfließen lassen. Was bedeuten die Forschungsergebnisse für das zukünftige Wassermanagement in Burkina Faso? Also wo viele Ebenen ineinander greifen und wo versucht wird, auf unterschiedlicher Ebene eben Kapazitäten zu stärken, zu formen, zu verbessern. SUSFISH ist ein gutes Beispiel, wo man das auch gut darstellen kann.
Wir machen wieder eine kurze Pause und sind gleich zurück.
Derramando sus destellos de ansiedad, el viento murmurando tu nombre lejano en la inmensidad, tu ausencia se hace presente, los sentidos confundidos reclaman por ti. Si pudieras estar a mi lado, el hechizo podría desatar en el mar
el mar la tempestad, en el mar la tempestad. Con solo retener un instante de tu pasión, con solamente robarte un suspiro, arrebatarte una obsesión, confundir el espacio y el tiempo, desterrar el fantasma de la soledad. Si pudieras estar a mi lado, el hechizo lograría con una mirada, con una sonrisa, con una caricia desatar en el mar la tempestad, en el mar la tempestad, en el mar la tempestad.
Willkommen zurück bei Welt im Ohr über das APEAR-Programm. APEAR stützt sich auf 5 Grundprinzipien. Andreas wird uns diese referieren und dann etwas dazu sagen.
Ja, mit Unterstützung der anderen Gäste. Ein Grundprinzip habe ich schon angesprochen, das ist diese kulturelle Offenheit in der Wissensproduktion, keine Voreingenommenheit, Respekt vor dem anderen, nicht unbedingt das, was man glaubt, zu wissen, als unverrückbar zu halten. Diese Flexibilität, das ist wichtig, eingelöst zu werden. Ein anderes wichtiges Prinzip ist die Praxisorientierung der Kooperation. Und in dieser Praxisorientierung soll also Wissenschaft betrieben werden, um die Resultate, wie ich auch schon vorhin gesagt habe, umsetzen zu können. APEAR fördert also nicht Grundlagenforschung, sondern Forschung, deren Resultate letztlich soziale Wirklichkeit auch verändern. Und jetzt gebe ich an die Gertraud weiter.
Dann nehme ich vielleicht diesen Bottom-up and Demand-driven Approach. Das heißt, dass die Themen oder die Fragestellungen, die in den Projekten behandelt werden, wirklich bedarfsorientiert festgestellt, gemeinsam erhoben werden und dann auch ins Projekt eingebracht werden. Das heißt, der südliche Partner, der Partner oder die Partneruniversität im globalen Süden sagt, das und das und das brauchen wir. Hier haben wir einen bestimmten Bedarf und das wird dann auch in den Projekten entsprechend umgesetzt und berücksichtigt. Also das ist ganz wichtig. Also dass man nicht an irgendwelchen Luftschlössern arbeitet, sondern wirklich, was wird gebraucht? Das ist notwendig.
Ja, da würde ich gerne näher nachfragen. Bietet APEAR Möglichkeiten, dass dieser gemeinsame Ansatz auch entwickelt wird, weil man arbeitet ja mit Universitäten zusammen, die sehr weit weg sind von Österreich.
Da gibt es ein eigenes Instrument, ein kleines Instrument im Rahmen von APEAR. Das ist eine Anbahnungsfinanzierung, wird hier finanziert. Das sind kleine Projekte im Ausmaß von 5 Monaten, dotiert mit rund 15.000 Euro, wo sich die Partner kennenlernen können und auch dann gemeinsam das Projekt ausarbeiten können, also gemeinsam die hoffentlich zukünftige akademische Partnerschaft erarbeiten können und am Ende dieser Phase oder dieses Arbeitsprozesses steht dann ein vollständiges ein vollständiger Projektantrag für eine akademische Partnerschaft.
Stefanie, welches Prinzip suchst du dir aus?
Naja, ich habe vorher schon über Gender gesprochen und ich habe mir, wenn ich mir die Projektberichte so vor Augen führe, es wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Es gibt sehr unterschiedliche Situationen, aber eben dadurch, dass das so ein wichtiges Prinzip ist und auch immer wieder eingefordert wird, also wenn zum Beispiel ein Projektantrag da ist, der das nicht berücksichtigt, wird das immer eingefordert, nachgefordert. Es wird in den Berichten abgefragt und das macht einfach Gender zum Thema in der Diskussion zwischen den Partnern, wobei es auf der einen Seite sehr ähnliche Situationen gibt, zum Beispiel die Strukturen in den Universitäten sind sowohl in Österreich als auch in Lateinamerika jetzt in unserem Fall relativ ungleich. Es gibt wenig Frauen in Führungspositionen und es gibt sehr unterschiedliche Verhältnisse, je nach Studien, mehr Männer, mehr Frauen. Also hier haben wir zum Beispiel ein Beispiel, dass jetzt in den technischen Studien, zum Beispiel in der Agronomie, eher mehr Männer sind. Und auf der anderen Seite jetzt bei einem anderen Projekt, wo es um Sozialarbeit geht, eben deutlich mehr Frauen als Männer waren. Also die haben zum Beispiel berichtet, dass sie im Team also spezifisch Männer gesucht haben, die an der Diskussion sich beteiligen, weil sie so eine starke Beteiligung von Frauen hatten im Projekt als Lehrende und auch als Studierende, weil einfach Sozialarbeit immer noch sowohl in Lateinamerika als auch in Österreich ein sehr stark frauendominierter Berufszweig zum Beispiel ist und auch Studienzweig. Und das finde ich sehr spannend, diese unterschiedliche Art und Weise damit umzugehen. Und auf der anderen Seite natürlich gibt es auch kulturelle Differenzen im Umgang mit Gender. Und das zum Thema zu machen, ist offensichtlich, also zumindest soweit ich das beobachten konnte, auch gelungen.
Appear adressiert marginalisierte soziale Gruppen laut seinen Guidelines oder seinen Richtlinien
auch.
Auch. Gut. wie kann man sich das vorstellen? Also es ist ein Hochschulkooperationsprogramm, es arbeiten Studierende, es arbeiten Forscher zusammen. Wie erreichen die diese marginalisierten sozialen Gruppen? Von welchen Gruppen sprechen wir hier?
Das kommt auf das Projekt drauf an natürlich und auf die Themenstellung. Und wir haben vorher gehört von SUSFISH, von diesem Projekt in Burkina Faso, wo es um Wassermanagement geht. Und da gehen die Forscher natürlich auch raus und sprechen mit den Bewohnern, mit den Bauern, die direkt an diesen Wasserreservoirs leben, erheben oder fragen sie auch, wie geht es euch mit diesem Wasserreservoir? Was macht ihr damit eigentlich mit dem Wasser? Wie nutzt ihr das? Nehmen diese Ergebnisse quasi wieder mit und entwickeln dann auch Lösungen oder Ansätze für einen besseren Umgang mit diesem Wasserreservoir und spiegeln das natürlich auch wieder an die Bevölkerung und an die dort Lebenden zurück. Das heißt, das ist ein ganz enger Austausch, nicht in allen Projekten, aber in einigen Projekten zwischen wirklich einer der Forschungsebene, der wissenschaftlichen Ebene und den Bewohnern, den Bauern, den Gruppen, die eben für dieses Thema auch wichtig sind und wichtige Akteure sind in diesem Bereich. Und vielleicht aus einem ganz anderen Projekt ist mir jetzt eingefallen, dass eine Professorin in einem Gespräch zu mir gesagt hat, was ihr an Appear so Spaß macht oder was sie so interessant findet und herausfordernd findet, das ist, dass man wirklich als Universitätsangehöriger oder als Universität rausgeht aus diesem, sie hat nicht Elfenbeinturm benutzt, weil das ist ein Begriff im deutschsprachigen Raum, aber sinngemäß hat sie gemeint, dass man aus diesem Elfenbeinturm rausgeht und sich mit den tatsächlichen Problemen der Menschen im Land selbst, in der Region beschäftigt und auch versucht, Lösungen zu finden für diese Problemstellungen. Und wenn wir uns die Probleme ansehen, mit denen unsere Partnerländer heute konfrontiert sind, begonnen vom Klimawandel über Nahrungsmittelsicherheit bis Schutz der natürlichen Ressourcen, dann ist es ein breites Spektrum, das man wirklich von allen Ebenen oder auf allen Ebenen angehen muss und angehen sollte.
Das, was die Gertrud sagt, ist Ownership von Wissen. Also das Wissen wird generiert und bleibt sozusagen als Tool, als Werkzeug der Veränderung von Gesellschaft, von Anbaumethoden, von Umgang mit Wasser, was immer, in der Community. Und das setzt diese enge Verbindung zu den lokalen Institutionen voraus. Es war sehr lange so, ist teilweise noch immer dieser klassische Fall eines asymmetrischen Verhältnisses von Wissensproduktion. Weiße, weißer, Forscherin, Forscher aus Europa, aus Amerika, wo immer, geht in ein armes Land, sammelt Daten, stellt was fest, schreibt tolle Artikel in tollen Journalen und wenn etwas rüberkommt, dann höchstens auf einer ganz hohen sozusagen politischen Ebene. Aber es ist sozusagen weg vom Grassroot, es ist weg von der sozialen Realität der Menschen. Und das ist auch für uns, auch glaube ich, die das Programm begleiten, so spannend, dass Epir dezidiert nicht nur glücklich ist, wenn das passiert, sondern dezidiert einfordert, dass diese, ich sage es jetzt eben noch einmal, diese partizipative Wissensproduktion stattfindet. Und es ist eine unglaubliche Chance auch für österreichische Forscherinnen, Forscher, Lehrende, wie immer, weil sie dadurch die Möglichkeit haben, wirklich auch sich mit anderen Wissenssystemen, auch innerhalb ihrer Fächer, aber darüber hinausgehend kreativ auseinanderzusetzen. Und das ist ganz was anderes, als wenn man immer in Wien oder in Graz oder in Salzburg an einem Institut oder an einem Labor sitzt.
Und vielleicht noch ein konkretes Projekt, wo wirklich eine Gruppe auch angesprochen wurde und Zielgruppe des Projektes war, das eine Gruppe, die jetzt nicht unmittelbar immer im Zentrum steht des Interesses. Das war ein Projekt in Äthiopien, wo es um Menschen mit Behinderung gegangen ist, um den Zugang zu den Hochschulen, um noch mehr, also jetzt nicht nur um den Zugang zu den Hochschulen, sondern ihr Leben, ihre Integration, ihre Inklusion an den Hochschulen und dann darüber hinaus auch um ihre Arbeitsmöglichkeiten oder die Jobchancen nach der Hochschule quasi. Also wirklich ein breites Feld, das da auch bespielt wurde und wo sehr spannende Ergebnisse auch erzielt wurde und wirklich auch das Interesse im Land wahnsinnig groß war. Also ursprünglich war nur eine Universität in Österreich, also in Wien beteiligt, die Universität Wien und die Universität Addis Abeba. Und ich glaube, am Ende haben 9 andere äthiopische Universitäten mitgemacht. Also das ist, wenn man das dann sieht, was so ein Projekt auch bewirken kann oder wie breit es wird und dann merkt man erst, wie viel Bewegung da drinnen ist und auch Engagement der Teilnehmenden, also der Beteiligten.
Ja, also ich glaube, das ist auch ein Thema, also gerade diese Frage der womit beschäftigen wir uns, es ist, glaube ich, auch etwas, wo, glaube ich, Österreich und Europa eigentlich von dem Süden lernen kann, denn ich denke, soziale Relevanz von Forschung ist an und für sich gehört zum Selbstverständnis der Universitäten im Süden. Und das ist, denke ich, bei uns weniger der Fall. Und ich finde das immer sehr spannend in der Auseinandersetzung oder in Projekten in meinem Fall natürlich jetzt wieder mit lateinamerikanischen Universitäten und europäischen, dass hier im Selbstverständnis, in der Selbstdefinition der lateinamerikanischen Universitäten sehr stark dieser soziale Aspekt, die Universität, die sich mit gesellschaftlichen Fragen auseinandersetzt, vorkommt. Und das ist sicher auch ein Grund, warum gerade dieses Programm auch bei den Partnerländern, glaube ich, einen hohen Stellenwert hat, auch wenn es vielleicht im Volumen jetzt nicht so ausufert, ja. Aber es ist einfach vom Konzept her, trifft es genau den Kern der Bedürfnisse und auch des Selbstverständnisses.
Das ist bei vielen afrikanischen Universitäten nicht so, aber das hat, glaube ich, damit zu tun, dass diese lateinamerikanische Universitäten eine ganz spezielle Rolle in der politischen Geschichte, in emanzipatorischen Bewegungen und so weiter gespielt haben. In afrikanischen Universitäten ist es zuweilen so wie auch hier in Europa, dass es eine große Distanz gibt zwischen den Fakultäten und sozusagen dem normalen Leben, sage ich jetzt einmal, den Dörfern oder den Vororten der Städte. Und gerade deswegen ist es so wichtig, dass auch dann die afrikanischen Kollegen gemeinsam mit unseren Kollegen einen anderen Zugang entwickeln.
Bleiben wir kurz in Lateinamerika. Es sind ja die Länder, die im Peer-Programm, die zentralamerikanischen Länder noch drinnen sind, nicht mehr Teil der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit oder nicht mehr Schwerpunkte. Wohin entwickelt sich denn die Zusammenarbeit mit Zentralamerika, jetzt ganz groß gefragt, wenn es nicht mehr Teil der Entwicklungszusammenarbeit ist?
Nein, meine ich, für uns war es natürlich sehr erfreulich, dass sozusagen Zentralamerika weiterhin bei APEA eine Rolle spielt. Es ist so, dass ich denke, das ist eine politische Entscheidung, sich zu konzentrieren auf bestimmte Regionen. Es gibt noch ein Programm, das also weiterhin auch, wo ganz Lateinamerika auch eine Rolle spielt. Das sind die Wirtschaftspartnerschaften. Ist sicher auch spannend. Aber ich denke mal, man kann jetzt diese Zusammenarbeit mit Universitäten ist weiterhin möglich im Rahmen von europäischen Programmen. Und das wird auch genutzt. Also ich denke mal, da ist Lateinamerika auch ein wichtiger Partner. Aber prinzipiell finde ich es natürlich auch schade, dass jetzt da weniger Möglichkeiten gibt.
Im EP-Programm selber sind dazugekommen Armenien, Georgien und die Republik Moldau. Wie ist das entstanden?
Armenien und Georgien sind neue Schwerpunktländer. Also ich könnte jetzt nicht sagen, muss ich ganz ehrlich gestehen, seit wie vielen Jahren, aber ich glaube seit 2012, ich bin jetzt ganz vorsichtig, so ungefähr, und befinden sich eben in der definierten oder bezeichneten Schwerpunktregion Südkaukasus, Schwarzmeerregion. Und dann war es nur logisch, dass das Schwerpunktland, das es schon länger gibt, also das gibt es nicht erst seit 2012, Moldau, dass Moldau auch reingenommen wird quasi mit Armenien und Georgien, weil ja auch dieser regionale Ansatz ganz wichtig ist in EPIR, um eben auch regionale Netzwerke zu stärken und Kooperationen zu fördern und zu initiieren.
Welche Streuung erreicht man denn in Österreich? Wie viele Hochschulen sind denn beteiligt in dem Programm?
Also von den 21 Universitäten waren 18 in der einen oder anderen Form als Partner oder Subkontrahent oder als zweiter Partner involviert in das Projektgeschehen. Das ist eine sehr, sehr hohe Streuung. Und zwei Fachhochschulen, Fachhochschule Kärnten und die VH Campus Wien. Und wie gesagt, 18 der 21 Universitäten. Was uns auch gefreut hat, wir haben in etwa eine Gleichverteilung zwischen naturwissenschaftlicher und sozial-, kultur-, geisteswissenschaftlicher Schwerpunktsetzung im Programm. Und was uns nicht verwundert hat, aber was man sehr schwierig beeinflussen kann, weil all diese Themen, die wir vorher besprochen haben, kann man sowohl von einer technischen oder technologischen oder naturwissenschaftlichen Seite angehen, als auch von einer kulturwissenschaftlichen Seite. Aber da ist sozusagen eine gute Melange entstanden, wo wir sehr zufrieden sind. Ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben. Wir haben bis jetzt sind insgesamt 21 große Partnerschaften bewilligt worden, die über einige Jahre gehen, wobei 17 bereits erfolgreich abgeschlossen werden konnten.
Welche Rolle spielen denn die Hochschulen in der Entwicklungszusammenarbeit generell oder der tertiäre Bildungssektor, sagen wir es so?
Eine sehr wichtige Rolle und eine lange Zeit auch unterschätzte Rolle, muss ich jetzt sagen, auf internationaler Ebene. Erst in den letzten Jahren oder ich sage jetzt einmal in den letzten 10 Jahren ist wieder verstärkt ein Fokus darauf gelenkt worden, weil so um 1990 und dann in den 90er Jahren ist eben dieser international auch dieser große Umbruch passiert hin zur Grundschulbildung, wo ja dann auch die Millennium Development Goals daraus oder die Millennium Entwicklungsziele daraus hervorgegangen sind. Es gab auch und es gibt nach wie vor diese internationale Initiative Education for All, wo auch ein starker Fokus auf Grundschulbildung gelegt wurde. Und das sind ist der tertiäre Bereich, der Wissenschaftsbereich ein bisschen verschwunden und auch von den Geberländern, sage ich jetzt einmal, ein bisschen nicht mehr so gut dotiert worden. Und mit den Millennium-Entwicklungszielen hat man erst erkannt, wie wichtig auch der Hochschulbereich, der wissenschaftliche Bereich für die Erreichung dieser Ziele ist. Also das ist das ganz etwas Entscheidendes ist auch ein starkes Hochschulsystem, ein guter, gut ausgebauter Forschungsbereich, also wirklich Studienbedingungen, Forschungsbedingungen in den Ländern selbst, die gut aufgesetzt sind, weil wie ich vorher auch schon erwähnt habe, die großen Herausforderungen, die es jetzt gibt, jetzt nicht nur in unseren Partnerländern, sondern natürlich bei uns auch, um diesen Herausforderungen auch entgegentreten zu können und Lösungen finden zu können, braucht es einfach auch ein starkes Hochschulsystem und einen gut aufgesetzten wissenschaftlichen Bereich.
Ja, dazu nur kurz ergänzend, jetzt eben heuer im September sollen den Millennium Development Goals, die Sustainable Development Goals folgen, also eine Richtlinie faktisch der Vereinten Nationen, wohin es weiter mit Entwicklung im weitesten Sinne kommen wird. Und es steht vollkommen fest, dass globale Probleme, Klimawandel ist schon genannt worden, Desertifikation, keine singulären einzelwissenschaftlichen Betrachtungsweisen, die regional begrenzt sind, zulassen. Das heißt, Desertifikation in Afrika hat mit dem Abschmelzen von Gletschern in alpinen Räumen und den Überflutungen von Küsten in südpazifischen Gebieten zu tun und. Da könnte man jetzt sehr viele Beispiele bringen. Also da hat sich der Blick im wahrsten Sinne des Wortes globalisiert. Und auch deswegen ist es so wichtig, sozusagen die Zentren der tertiären Bildung in diese globale Wissensproduktion zur Lösung dieser Herausforderungen im Sinne auch der SDGs verstärkt einzubeziehen.
Ja, da möchte ich schon auch noch ergänzen, es ist nicht nur so, dass die Probleme global sind, sondern auch, dass wir sehen, dass wir sozusagen mit unserer Wissenschaft auch nicht unbedingt alle Probleme lösen können und dass wir ganz dringend sozusagen auch andere weltanschauliche, andere kulturelle Zugänge brauchen, um diese globalen Probleme zu lösen. Ich finde es extrem wichtig, wirklich sich auf Augenhöhe zu beschäftigen mit anderen Zugängen, mit anderen Perspektiven und insbesondere anderen Perspektiven aus einer anderen Kultur, aus einer anderen Weltsicht heraus. Ich meine, es wird jetzt sehr viel hier vom guten Leben gesprochen. Das ist ein Konzept, das kommt aus den Anden. Das ist in vielen indigenen Kulturen vorhanden und es wird jetzt sozusagen als eine sehr wichtige Überlegung angesehen. Ich glaube nicht, dass sozusagen man zurückgehen sollte auf traditionelle Konzepte, aber ich glaube einfach, dass die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Konzepten einfach neue Lösungen bringt und dass wir gerade diesen Austausch brauchen. Und das ist, glaube ich, eine Chance, die auch gerade für Studierende, für Leute, die aus einer bestimmten Kultur kommen, diese Konfrontation in jungen Jahren mit ganz anderen Gegebenheiten, an ganz anderen Lebensumständen und anderen Überlegungen, die kann einfach enorm viel Kreativität freimachen und auch Interesse für die Welt und für gesellschaftliche Probleme.
Ja, darf ich da noch sagen, ich möchte das nur unterstreichen, dass diese duale, dichotome, die Welt zerteilende Wissenschaft einerseits in den letzten 150 Jahren gigantische Produktionsmöglichkeiten freigesetzt hat und die Welt verändert hat, aber sie hat eben auch sehr viel zerstört. Davon ist jetzt schon einiges angesprochen worden. Und sie war natürlich im Verhältnis zu den außereuropäischen Ländern auch immer ein Mittel der Macht und der Herrschaftsausübung. Und das war auch ein Teil dieser destruktiven Faktizität von Wissenschaft. Und genau damit und auch das diskursiv sozusagen einfließen zu lassen in die Beschäftigung mit anderen Wissenssystemen, ist ein sehr, sehr hoher Anspruch. Aber einer, der in Bezug auf die ungelösten Probleme, die aufgrund der Zerstörung unseres, sage ich jetzt, des eurozentrischen, des angloamerikanischen Denkens entstanden sind, immer wichtiger wird.
Wir machen noch eine kurze Pause. Willkommen zurück bei Welt im Ohr. Wir haben noch kaum über Stipendiatinnen gesprochen. Einer schüttelt den Kopf, einer nicht. Ich werde es jetzt trotzdem ansprechen, weil Ihre Rolle im Programm eine sehr wichtige ist. Und ja, Andreas, vielleicht möchtest du zur Einbettung unserer Stipendiatinnen und Stipendiaten ins Programm noch etwas sagen.
Das ist ein sehr wichtiger Teil. Das ist jetzt etwa ein Viertel des Gesamtvolumens, das darauf verwendet werden kann. Und es wird also, das hat die Gertrud schon gesagt, absolut jene Stipendiatinnen präferiert oder halt vorwiegend gefördert, die in Kooperationen eingebunden sind. Und das ist sehr gescheit und macht an und für sich viel Sinn, weil dadurch ist ein ganz anderes Lernen möglich, als wenn man jetzt individuell, sage ich jetzt, über den Büchern sitzt in einer fremden Stadt, auf einem fremden Institut, sondern man ist sozial und man ist auch disziplinär eingebunden in ein interessantes Forschungsprojekt, macht im Rahmen dessen entweder jetzt den Master oder einen PhD und kann dann vor allem auch mit diesem Wissen an die Institution im Heimatland zurückgehen, in der einen oder anderen Form, und dieses Wissen direkt umsetzen, zum Beispiel in der Lehre, als Lehrende an Hochschulen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit der individuellen Stipendien, aber die ist sehr, sehr stark zurückgefahren worden. Und das ist halt auch in Österreich einem internationalen Trend entsprechend, wo man gesagt hat, eben man will Brain Drain verhindern, dass die Leute dann sozusagen auch eher hierbleiben oder entwurzelt werden und so weiter und eher Institutionen fördern.
Ja, ich glaube, was man auch erwähnen kann, ist, dass gerade sozusagen ehemalige Stipendiatinnen eine große Rolle spielen, auch bei der Entstehung von Peer-Projekten, weil einfach die schon die Beziehung haben. Ich glaube, Beziehung entsteht nicht nur über gemeinsame Publikationen, sie entsteht einfach auch durch Treffen, durch Kennenlernen, gegenseitiges Kennenlernen, Kennenlernen der Lebensumstände. Und ich denke mal, gerade diese Stipendiatinnen, die eben sozusagen beide Welten kennenlernen, sind ganz wichtige Bindeglieder zwischen den einzelnen Universitäten, und da sind auch viele Projekte daraus entstanden.
Auch Projekte aus schon früheren, ich sag von Stipendiatinnen und Stipendiaten, die in früheren Stipendienprogrammen drin waren, sind Projekte aus diesen früheren sind entstanden. Okay. Wir haben jetzt noch circa 5 Minuten. Ich würde euch gerne ein 5-minütiges Resümee ziehen lassen über die ersten 5 Jahre EPIR und sagen wir 4 Minuten und 1 Minute über die nächsten 6 Jahre.
Soll ich
beginnen? Gertrud, ja, fang du mal an.
Also ich möchte jetzt noch einmal 6 Jahre zurückschauen vor dem Beginn des Programms, bevor es begonnen hat, und muss auch sagen, dass dieser Erfolg des Programms eigentlich nicht absehbar war. Also natürlich hat man gehofft, dass das Programm angenommen wird, dass das eine interessante Möglichkeit ist, für die Hochschulen solche Partnerschaften zu bieten und eben auch einzugehen. Aber der Erfolg, der dann oder die Beteiligung, die letztendlich herausgekommen ist, das war so nicht absehbar. Also ich glaube, der Andreas hat es schon erwähnt, wir hatten in 4 Einreichungsrunden eben über 100 Einreichungen für akademische Partnerschaften. Und wenn man die Zahl der Universitäten in Österreich kennt, dann heißt das schon was. Also
mein Resümee, bevor ich 2009 der Programmleiter werden durfte von EPI, habe ich selber 25 Jahre universitär gelehrt und geforscht, ausschließlich im Entwicklungskontext. Und ich habe immer gesagt, ich hätte mir das vor 15, 20 Jahren schon gewünscht, dann hätte ich selber sicherlich eingereicht bei dem Programm. Für mich ist das Interessanteste eben der Aspekt, den wir schon angesprochen haben, der Aspekt des gemeinsamen Lernens und auch der starken sozialen Orientierung. Wir brauchen in der Wissenschaft weniger Exzellenz und weniger teildisziplinäres Wissen als soziale Verantwortung. Im Grunde brauchen wir einen neuen Gesellschaftsvertrag zwischen Gesellschaft und Wissenschaft. Wissenschaft, vor allem auch öffentlich geförderte Wissenschaft, muss transparent sein und sich verantwortlich zeigen für die Probleme der Menschen. Ansonsten hat sie keine Legitimität mehr, meines Erachtens, im 21. Jahrhundert Anspruch auf öffentliche Gelder zu stellen. Und hier geht es ja noch einen Schritt weiter, weil das Prioritäre in dem Programm ja nicht die Wissenschaft an sich ist, sondern überhaupt die menschliche, die soziale Entwicklung in den Ländern, wo EPIR implementiert wird.
Stefanie, dein Resümee.
Ja, was mich eigentlich sehr beeindruckt hat, war die Breite, sowohl die regionale Breite als auch die thematische Breite, die ungeheure Kreativität, worüber man sozusagen einen Dialog führen kann, worüber man gemeinsam forschen kann. Ich selbst habe, für mich war es sehr bereichernd, auch mich auseinanderzusetzen mit Projekten aus den palästinensischen Gebieten, aus Bhutan, aus Afrika. Das sind Gegenden, die ich nicht so kannte und die ich extrem spannend gefunden habe. Und ich finde es wirklich, ich glaube, das macht sozusagen das öffnet die Horizonte, das macht unser Wissen breiter und das öffnet auch die Universitäten hin auf eine globale Sicht und auf sozusagen nicht so diese Konzentration auf Europa und auf das, was vor unserer Haustür ist, sondern wirklich ein bisschen einen breiten Blick und schauen, was es sonst noch alles gibt.
Okay, 1 Minute. Andreas, was sind die nächsten Schritte?
Die nächsten Schritte, dass ich die Webseite ansage, wo man all das nachlesen kann und es tolle Informationen über den jetzigen Call gibt, der mit Ende des Monats aufgeht, wo also Leute, aber auch Stipendiaten, Angehende einreichen können. Das ist www.epir.at. Und die nächsten Schritte sind einfach, dieser Call, wie es so schön heißt, wird 5 ganze Monate offen stehen. Das heißt, die Gruppen haben 5 Monate Zeit, Anträge auszuarbeiten.
Bis wann genau?
Bis Ende Juli, bis 31. Juli. Die Anträge für die großen Partnerschaften werden dann international begutachtet, aber wir hoffen uns einfach, dass wir eine super Fortsetzung mit auch neuen Projektaktivitäten und Kooperationen bekommen und die in den nächsten 5 Jahren auch proaktiv begleiten können.
Gut, dann möchte ich mich bei meinen Gästen ganz herzlich bedanken und auch bei unseren Hörerinnen und Hörern draußen mit einem Lied. Einen schönen Freitagabend noch.
Oh. corrompió.